Es folgt ein kleiner Werbeblock.
Hi, ich bin Simon von Funkdisziplin. Du hast Lust auf mehr? Dann bewirb dich jetzt für unser Projekt Heimathafen und werde Teil der Bundespolizei See. Mehr Infos findest du wie immer auf kommzurbundespolizei.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Wir sind heute wieder hier in unserem geheimen Podcast-Studio 2.0
mit dritten dem Stock.
Zusatz natürlich dritten Obergeschoss. Ja, und wir haben heute wieder eine ganz, ganz besondere Folge für euch vorbereitet, denn es ist wieder eine Gastfolge, die wir heute aufnehmen. Und für mich ganz persönlich ist es eine noch besondere Folge, denn heute zu Gast ist ja einer der ersten Gesichter, die mir persönlich in der Bundespolizei begegnet sind, denn unser heutiger Gast ist mein damaliger erster Ausbilder, wo ich quasi frisch bei der Bundespolizei begonnen habe, der mich quasi geschliffen hat.
Den Rohdiamanten geschliffen.
Den Rohdiamanten, der mich zum Schweiß gezwungen hat, der mich im Lehrsaal vielleicht auch manchmal gelangweilt hat, darf ich das sagen? Ja, ich höre jetzt am besten auf an dieser Stelle und übergebe das Wort an unseren Gast, der heute zum Thema Auswahldienst hier bei uns im Podcast-Studio da ist.
Ja, hallo Daniel, hallo die anderen, danke, dass ich hier sein darf. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, wir kennen uns schon ein bisschen. Ja, ist schon ein paar Jahre her, dass ich da in der Ausbildung tätig war. Das war eine spannende Zeit. Du warst aber ein sehr einfacher Beamter, der es mir immer leicht gemacht hat, hast immer gefolgt und aus dir ist ja auch was geworden.
Ja, Podcast-Polizist.
Er war stets bemüht, ne? Oder Andreas?
Ja, ich bin seit 2 Jahren Leiter des Auswahldienstes in Eschwege. Freue mich, dass ich diese Tätigkeit ausüben darf. Ich bin für diese Auswahlverfahren letztendlich zuständig, wenn die jungen Bewerberinnen und Bewerber zu uns kommen. Das wird letztendlich dann von mir überwacht und auch durchgeführt. Und ja, ich hoffe, dass ich heute vielleicht einen kleinen Einblick geben kann in das Auswahlverfahren, damit die Zuhörer eben wissen, was auf sie zukommt.
Da bin ich mir 100% sicher, dass du uns den Einblick geben wirst und wahrscheinlich auch die ein oder andere spannende und kuriose Geschichte mitgebracht hast. Aber ich bin natürlich nicht allein hier, ich hätte es schon fast unterschlagen. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, mit mir heute im Podcast-Studio sind der Simon.
Hallo.
Und die Susanne.
Hallöchen.
Ja, und es ist eigentlich, glaube ich, ganz gut zu sehen, Andreas, dass wir hier vereint quasi sind. So wie so der Lauf der Bewerbung oder so eine Bewerberakte quasi läuft. Also erst kommen sie zu mir an den Stand, an den Messestand oder in der Schule. Wenn ich einen Vortrag mache, dann geben sie mir ihre Bewerbung. Und ja, dann geht's weiter zu Susanne eigentlich, ne? Ja. Oder was passiert dann bei dir?
Genau, also im Grunde genommen haben wir das jetzt hier alle Beteiligten des Bewerbungsprozesses so ein bisschen am Tisch, außer den Bewerber oder die Bewerberin selber. Wenn der Simon geschaut hat, dass alles vollständig ist, alle Unterlagen da sind, die gebraucht werden, dann kommt geht diese Bewerberakte, nennen wir sie jetzt mal so, geht die weiter zur Personalgewinnung. Das war ja mein alter Job. Wird dann nochmal geprüft, da wird nochmal ein Blick drauf geworfen, da werden auch nochmal ein paar Belehrungen, die unterschrieben werden müssen und so weiter und so fort, was dann halt noch so dazugehört. Man muss auch mal das eine oder andere abwägen, wenn eine Tätowierung vorliegt oder sonstige Geschichten, Polizeiauskunft einholen und solche Sachen. Und dann, wenn wir sagen, nö, alles tippitoppi, der kann zum Auswahldienst, dann landet die Akte sozusagen bei dir auf dem Tisch oder bei deinen Mitarbeitern.
Und dann wird's ernst.
Und das muss man einfach mal wissen. Also vielleicht, weil uns erreichen natürlich auch ungeduldige Anrufe. Also mich jetzt nicht mehr, aber ich kann mich da wirklich noch sehr gut dran erinnern. Ah, was ist denn jetzt? Dann wäre ich eingeladen und so weiter. Das dauert natürlich ein bisschen. Das geht durch so viele Hände erstmal, wird wirklich immer geschaut, weil wir wollen euch natürlich auch nicht einladen. Und dann seid ihr da und habt euch vorbereitet und so viel auf euch schon genommen, hoffen wir doch, wenn ihr zum Auswahlverfahren kommt. Und dann sagen wir, ups, wir haben da was übersehen mit der und der Allergie, kannst du vielleicht nicht zu uns kommen oder irgendwie solche Geschichten, was man einfach hätte vorher abklären können. Oder im Zeugnis, die Note hat dann doch nicht gereicht, das wäre ja wirklich ärgerlich. Deswegen dauert es einfach. Und dann aber, zumindest ist es meine Erfahrung, mein Pendant war ja sozusagen der Auswahldienst Neustrelitz, wenn die Akte einmal beim Auswahldienst gelandet ist, dann kann es dann relativ schnell gehen. Ne? Dann habt ihr dann schon eure Pläne, eure Wochenpläne. Ihr dürft so und so viele Bewerber einladen, da wirst du sicher gleich was dazu sagen und Arzttermine vereinbaren und dann kann die Bewerbung relativ flott geschehen.
Ja, so wie du gesagt hast, also wenn ihr die Akten an uns gesendet habt, dann sind die Akten ja geprüft und ihr habt uns ja sehr viel Arbeit diesbezüglich dann schon abgenommen und wir können dann zu dem Einladungsprozess fortschreiten. Wir haben dann natürlich unsere Tage, an denen immer, wie das bei der Bundespolizei so ist, während des Tages dann die Auswahlverfahren laufen. Man kann so grob sagen, von morgens 7 bis nachmittags 15 Uhr, das ist so ungefähr die Zeit, wo die laufen. Und das ist in den Wochentagen von Montags bis Freitags und da laden wir die Bewerberinnen und Bewerber ein. Also wir haben so, um das Prozedere mal zu erklären, wenn wir die Akten bekommen, dann sammeln wir die, bis wir eine gewisse Anzahl haben. Derzeit laden wir 20 bis 25 Bewerberinnen pro Auswahlverfahren ein. Ist immer noch so ein bisschen Corona-bedingt, dass wir immer noch ein bisschen auf die Abstände einhalten müssen. Es waren auch schon mehr Bewerberinnen und Bewerber vor der Corona-Pandemie, die wir eingeladen haben. Aber derzeit ist es eben diese Anzahl, die wir festgelegt haben. Ja, und dann geht heutzutage alles elektronisch. Die E-Mails werden dann an...
Ganz wichtig. Sorry, dass ich dich hierbei wirklich unterbrechen muss, aber es werden E-Mails versandt. Also auch die Bundespolizei ist im digitalen Zeitalter angekommen. Also diese E-Mail-Adresse, die ihr bei den Bewerbungsunterlagen angebt, die ist ganz entscheidend und dieses E-Mail-Postfach müsst ihr regelmäßig checken, weil darüber läuft die Kommunikation und es ist dann einfach ärgerlich, wenn man sagt, ich habe die Einladung nicht erhalten, ne?
Ja, und da kann ich auch gleich was dazu sagen. Bei der Endung gmail.com ist es aktuell oder war es jetzt in den letzten Wochen immer mal so, dass diese Einladungen von uns im Spam-Ordner gelandet sind und dann eben von den Bewerberinnen und Bewerbern nicht gelesen wurden. Wenn ein Bewerberin oder ein Bewerber nicht zu unserem Auswahlverfahren kommt, dann gehen wir davon aus, dass kein Interesse mehr vorliegt. Wir nehmen die Akte, schicken die zur Personalgewinnung zurück. Die Personalgewinnung gibt dann per Post, per Brief ein Schreiben an die Bewerberinnen und Bewerber. Vielen Dank für Ihre Bewerbung und so weiter und so fort. Aber leider haben sie vermutlich kein Interesse und dann fallen die aus allen Wolken.
Genau.
Und dann kommen die Akte natürlich wieder zu uns. Also es geht keiner da verloren. Also da heißt es auch nicht, es gibt keine zweite Chance oder sowas. Da braucht keine Angst zu haben. Also da wird eben eine neue Einladung kreiert. Aber da muss man eben aufpassen, wenn man diese Endung hat. Entweder sucht man sich vielleicht eine andere Sache wie web.de, t-online.de oder was auch immer. Oder man beobachtet eben, was vielleicht im Spam-Ordner landet und guckt dann eben nach.
Genau. Das wollte ich nochmal an der Stelle sagen.
Ja, es ist natürlich so, ranken sich ja viele Mythen, ja, und Sagen um dieses Auswahlverfahren. Es gibt natürlich auch mittlerweile so, dass sich unsere Bewerberinnen und Bewerber in Foren und in WhatsApp-Gruppen und so weiter organisieren und da machen die sich richtig verrückt teilweise, ne? Und dann kommen die auch zu uns und rufen an beim Einstellungsberater. Ja, ich habe aber in einem Forum das und das gelesen und ich habe in der WhatsApp-Gruppe haben die gesagt, dass ich rausfliege, wenn ich nur das und das mache. Und ich glaube, es ist vielleicht auch mal gut, dich heute hier da zu haben, um vielleicht auch mal mit so ein paar Mythen aufzuräumen, weil du bist ja nicht der römische Imperator, der dann hier den Daumen hoch und den Daumen runter macht, sondern das hat natürlich, es ist wirklich ein faires Prinzip. Jeder hat, der dort bei euch ankommt, hat die gleichen Voraussetzungen, dort eine gute oder eben eine nicht so gute Leistung abzugeben. Lass uns doch vielleicht einfach mal einstarten. Gehen wir jetzt mal der Klassiker im mittleren, wir wollen ja heute mal den mittleren und den gehobenen Dienst mal uns anschauen. Mittleren Dienst ist immer so ein Mythos, dieses Diktat. Ja, so, wo man sagt, ja, man schreibt einfach ein Diktat, aber für viele ist das tatsächlich eine hohe Hürde. Was denkst du, warum ist denn das so? Warum ranken sich um dieses Diktat so viele Mythen? Warum ist das für viele so ungreifbar?
Ja, warum jetzt so viele dann Angst haben vor dem Diktat, das weiß ich, kann ich nicht nachvollziehen, aber wenn ich so an meine Schulzeit mich dran erinnere, Diktate hat man eigentlich, glaube ich, nur bis zur 6., 7. Klasse geübt. Und ich weiß nicht, ob es heute ein bisschen anders ist. Hätte ich vielleicht meinen Sohn vorher mal fragen sollen. Aber man geht eigentlich so von diesen Diktaten, die es früher gab, die gibt es eben in der 9., 10. Schulklasse nicht mehr, wenn die Bewerberinnen und Bewerber zu uns kommen. Und dann hat man da vielleicht ein bisschen Angst, was man nicht regelmäßig trainiert. Davor hat man meistens immer ein bisschen Respekt oder vielleicht auch ein bisschen Bammel, dass man da vielleicht, dass das die Ursache dafür ist. Ansonsten von den Diktaten her, es gibt ja auch auf der Seite, kommt zu bundespolizei.de, ist ja auch ein Übungsdiktat eingestellt. Das einfach mal üben und dann so ehrlich zu sich selber sein. Man soll sich diktieren lassen und danach kann man es ja korrigieren. oder korrigieren lassen oder vielleicht auch in der Schule mal einen Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin fragen, ob die vielleicht ein paar Hinweise hat. Da muss man vielleicht selber ein bisschen aktiv werden. Und gerade wenn man weiß, dass man eben ein paar Schwächen hat, dass man dann eben nicht sagt, okay, ich lasse es drauf ankommen, sondern dass man da wirklich was dagegen tut. Und da muss, wichtig ist immer ehrlich zu sich selber sein. Und dann so, nur so kann ich auch an den Schwächen arbeiten.
Und das läuft ganz klassisch ab, wie in der Schule. Die sitzen da in dem Raum, dann haben die einen Zettel und einen Stift und dann tritt einer von euch da oder eine Kollegin, Kollege davor und wird jeweils dann im Halbsatz einfach vorgelesen, oder?
Ja, also ich gehe einen kleinen Schritt zurück, wenn die Bewerberinnen und Bewerber zu uns kommen und die sitzen dann alle im Lehrsaal und aufgeregt sind. Dann, wenn ich dann an dem Tag da bin, dann werde ich natürlich immer versuchen, so ein bisschen erstmal die Angst zu nehmen. Ich werde ihnen erstmal erzählen, was alles auf sie zukommt, dass das alles jetzt hier nichts Schlimmes ist und werde sie in den Tagesablauf einweisen. Wenn sie schon Fragen haben, dann können sie auch schon Fragen stellen. Und erst wenn dann jeder, sag ich mal so, seinen Platz gefunden hat und dann so ein bisschen die Ruhe eingekehrt ist, dann wird eigentlich die Prozedur des Diktats mit denen besprochen und dann geht's auch los. Das Diktat, das wird dann immer so als Ganzes vorgelesen, damit jeder weiß, was auf ihn zukommt. Und dann wird es so sein, dass die einzelnen Sätze wiederholt werden und diese einzelnen Sätze werden dann in 3 bis 5 Wörtern immer diktiert. Auch 2-mal wiederholt. Ich persönlich orientiere mich immer an der langsamsten Schreiberin oder dem langsamsten Schreiber. Und wenn jemand eine Frage hat, wir haben ja viel mit den Masken arbeiten müssen und bei den Masken ist es eben so, dass man so Endungen wie M oder N manchmal nicht richtig hören kann und dann sage ich auch immer gleich, bitte gleich aufzeigen, gleich nachfragen und dann kann man das gleich auch korrigieren.
Aber das ist doch dann machbar. Also es ist ja doch eigentlich ein moderates. Also viele haben wirklich, glaube ich, die Angst, dass das viel zu schnell vorgelesen wird und die nicht hinterherkommen mit Schreiben. Aber so wie du es jetzt sagst, eigentlich doch, du orientierst dich am langsamsten Schreiber, so ein moderates Tempo.
Na klar. Also das Diktat dient ja auch nicht dazu, jemanden jetzt unter Druck zu setzen oder jemanden dann wirklich, der eigentlich diese Voraussetzung hätte, dann jetzt durch Zeit irgendwie die Chance zu nehmen, das Diktat ordentlich zu machen. Es geht ja auch nicht darum, jetzt ein Diktat dann zu sagen, okay, wir haben heute 20 Bewerberinnen und Bewerber und nach dem Diktat dürfen nur noch 15 da sein, weil wir nicht mehr zum Sporttest nehmen können. Das ist also, das ist völliger Quatsch. Also am liebsten ist es, wenn alle das Diktat bestehen, umso mehr haben eben dann auch die Chance, letztendlich vielleicht Bundespolizist oder Bundespolizist zu werden.
Aber tatsächlich, wenn zu viele Fehler sind, dann ist eigentlich also raus. Dann können die nach Hause fahren, ne? Oder?
Ja, also zu viele Fehler bedeutet, dass der schriftliche Teil nicht bestanden wurde. Der schriftliche Teil, das ist nun mal das Diktat, der erste Teil im mittleren Dienstverfahren. Mhm. Und wenn da zu viele Fehler sind, dann ist das Verfahren zu Ende für Sie.
Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Ich glaube, diese Geschwindigkeit war ein ganz wichtiger Punkt, weil da eine große Angst auch bei Bewerberinnen und Bewerbern herrscht. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt eine, ich würde es mal sagen, Sauklaue habe? Also wenn ihr wirklich die Schrift nicht lesen
wie
könnt.
Wie kommt er denn auf diese Frage?
Also ich habe 2 Schriftarten. Ich habe eine schöne und ich habe die Doktorschrift. Das kommt immer drauf an. Aber tatsächlich, wie ist es denn in der Praxis? Also wenn jemand wirklich nicht so eine schöne Handschrift hat, wie geht ihr damit um?
Ja, wenn ich mich an deine Schrift erinnere, die war ja auch nicht unbedingt die beste.
Die kennst du gar nicht.
Aber ich konnte, glaube ich, auch immer noch lesen. Nein, Spaß beiseite. Also ich manchmal schreibe ich da was ans Whiteboard mit meiner Schrift und dann sage ich denen immer, so sollen sie nicht schreiben. Ja? Weil das kann keiner lesen, weil manchmal macht man eben ein E und ein L, das sieht dann gleich aus, ist in der gleichen Größe oder ein U und ein N wird dann eben, wenn man schnell schreibt, deswegen sage ich immer, wir nehmen uns die Zeit, ich diktiere langsam und dann versuchen sie ihre Sonntagsschönschrift zu verwenden, das sage ich denen immer. Und in den meisten Fällen klappt das. Es gibt auch welche, da ist es schwierig, aber auch da gilt dann letztendlich immer im Zweifel, in dubio pro reo. Man sieht ja auch insgesamt vom Diktat her, wenn da ganz viele Fehler drin sind, dann ist es eben so, dann ist das vermutlich dann auch ein Fehler. Aber wenn jemand kaum einen Fehler gemacht hat und dann habe ich eben mal hier so eine Sache, die ich nicht richtig lesen kann, so what, also das ist dann vermutlich auch kein Fehler gewesen, dann ist es eben vielleicht der Hektik oder sonst oder der Nervosität geschuldet.
Okay. Das heißt, es gibt auch keine Vorschriften mit Druckschrift oder Schreibschrift?
Nein. Nur okay. Mit PC geht eben nicht.
Gut, aber da muss man sagen, das ist ja doch machbar. Wir müssen natürlich auch, wir können nicht alle Teile hier des Auswahlverfahrens besprechen. Das würde einfach gerade MDGD, also mittlere Dienstkommunikation, würde viel zu viel werden. Aber wir können mal so ein paar Sachen beleuchten. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was sind so die häufigsten Fehler, die so richtig vermeidbar sind, wo du sagst, das haben wir ganz häufig bei Bewerberinnen und Bewerbern und wir verstehen es einfach nicht, warum die das immer wieder falsch machen.
Ja, also was bei dem Diktat sehr häufig vorkommt, ist Groß- und Kleinschreibung. Also das sind Wörter, die mit UNG, also UNG oder mit Heid, Keid enden, die werden einfach kleingeschrieben. Und da sieht man eben, dass das der oder diejenige in der Schule vielleicht gar nicht gelernt hat. Oder was wir auch sehr häufig hatten, es gab eine Zeit lang ja diesen Modetrend, zumindest bei uns in hessischen Schulen, schreibe es so, wie du es sprichst. Und dann gibt es manchmal Wörter, da muss man wirklich überlegen, was will derjenige einen damit sagen.
Fieser Dialekt, oder?
Ja. Kann ich auch ein Beispiel von meinem eigenen Sohn vom Diktat hat er mit heimgebracht und da stand S-C-H-A-N-G-S-E. Und dann denke ich, was soll das denn heißen? Und er wollte mir mitteilen, er hatte eine Chance. Und er hatte eine Chance. Und dann hat er Chance, so wie er spricht, hat er es einfach hingeschrieben. Aber es war halt schwer zu erkennen. Und es ist dann natürlich ein Rechtschreibfehler, aber das kann man ja eigentlich den Bewerberinnen und Bewerber in dem Fall gar nicht zum Vorwurf machen. Die haben es einfach nur so gemacht, wie sie es gelernt haben.
Da habe ich auch noch eine lustige Anekdote. Da war ich auch mal beim Auswahlverfahren dabei und sind gerade alle aus dem Diktat rausgekommen. Und ich wollte eigentlich auch nur einen Spaß machen und habe gesagt, und ich wusste, was sie geschrieben haben. Und in diesem Diktat kam das Wort Dilemma vor. Und dann habe ich gesagt, das ist aber allen klar, dass wir nicht über Dilemma geschrieben haben, sondern über das Dilemma. Und es guckt mich alles so erschrocken an, mit aufgerissenen Augen. Ich glaube, der Witz ist nicht angekommen, weil ich würde auch wetten, die Hälfte hat dann wahrscheinlich doch Dilemma geschrieben. Also da glaube ich auch einfach mal richtig zuhören und sich nochmal auf die Rechtschreibregeln konzentrieren, weil tatsächlich ist es kein Hexenwerk. Und ich habe eigentlich auch immer empfohlen, das zu üben. Man kann sich ja einen Zeitungsartikel nehmen oder irgendwie, was weiß ich.
Die Diktier-App, man kann sich das über Google oder andere Suchanbieter vorlesen lassen, einen Text
oder
vorlesen lassen.
Das ist mittlerweile so einfach.
Also Entschuldigung, wer das nicht schafft. Aber wir sollten vielleicht mal tatsächlich einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, das Diktat haben wir eigentlich ganz gut abgehandelt. Was prüft ihr denn noch? Also egal, ob es jetzt ein mittlerer Dienst, gehobener Dienst ist.
Oder wo du sagst, Schwerpunkte sind. Oder
ja,
was
Schwerpunkte
so.
Sind.
Ja, also wir können ja einfach chronologisch weitergehen. Nach dem Diktat geht es ja dann, wenn man es bestanden hat, dann zum Sporttest. Und dann werden die jungen Leute eben eingewiesen in den sportlichen Ablauf. Auch da kann ich wieder darauf verweisen, da gibt es tolle YouTube-Videos, wo alles dargestellt wird, auch auf der Seite.
Und eine Folge Funkdisziplin haben wir natürlich auch
genau,
da.
Genau, ja. Jetzt kommen wir wieder zu deinem Zahlengedächtnis.
Achtung, ich warte auf das.
Wir müssen es kurz
genau, genau, Folge 61 müsste es sein, ja. Ja, die Regie nickt.
Da kam das okay.
Genau, also hört euch bitte zum Sporttest auch die Folge 61 an. Aber wir können vielleicht trotzdem mal kurz dabei bleiben. Sag vielleicht nochmal ein, zwei Sätze doch zum Sporttest.
Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dieser Koordinationstest und der Pendellauf, das sind so Sachen, die man vielleicht im Vorfeld mal üben sollte, wenn man die Gelegenheit hat, vielleicht im Sportunterricht. Einfach mal einen Sportlehrer fragen, ob man das mal aufbauen kann, die Maße und das ist ja alles irgendwo im Internet zu finden und dass man das dann vielleicht mal übt. Notfalls stellt man sich zwei Stangen irgendwo hin und läuft von links nach rechts diese 10 Meter beim Pendellauf. Das kann man alles üben und dann lässt man alles stoppen. Man sollte, insbesondere weil ja diese Sporttests alle indoor stattfinden, auf ein ordentliches Schuhwerk achten. Es gibt nichts Schlimmeres wie mit ausgelatschten Sportschuhen, wo man keinen Grip mehr an den Füßen hat, so einen Sprinttest zu machen, weil man eben einfach am Rutschen ist und da wertvolle Zeit verliert und da scheitern eben manche dran. Bei dem Koordinationstest, was ja der erste Teil vom Sporttest ist, scheitern die meisten daran, dass sie sich die Reihenfolge nicht richtig einprägen können. Es ist nicht mal die Geschwindigkeit, sondern einfach die Reihenfolge wird einfach falsch gelaufen oder es wird am Anfang was gefordert ist, diese Rolle vergessen. Man rennt einfach blindlings los und man konzentriert sich nicht. Also dieser Koordinationstest, der ist ja auch gleichzeitig ein Konzentrationstest. Und das ist eigentlich bei den ersten beiden das größte Problem.
Wie ist denn das? Also ich meine, die haben jetzt die Rolle vergessen oder sind halt falsch um Ball gelaufen. Ja, dann ist doch eigentlich ist dann Schluss. Die können doch dann auch nach Hause fahren, oder?
Ja, also die aktuelle Regelung ist so, dass der für jeden Test gibt nur einen einzigen Versuch. Und sobald dieser Versuch eben gescheitert ist, dann ist das Auswahlverfahren auch an dieser Stelle beendet.
Das ist doch aber, also ich meine, es ist verständlich, ne? Also jeder hat die gleiche Chance vorher gehabt. Wir bieten ganz, ganz viel für die Vorbereitung. Aber natürlich menschlich gesehen muss man doch jetzt sagen, wenn du jetzt dann einer jungen Bewerberin, Bewerber sagen musst, ey, sorry, aber du hast gerade wirklich dich nicht konzentriert, du hast die Rolle vergessen, du bist raus. Wie fühlst du dich dabei?
Ja, das ist eine schwierige Situation. Also man muss eben mit der entsprechenden Empathie auch dann mit den Leuten umgehen. Man kann sich natürlich in die Lage reinversetzen. Sie haben sich tagelang, wochenlang vielleicht darauf vorbereitet und dann scheitert es vielleicht an so einer Rolle, wie du gerade gesagt hast. Das ist natürlich schon schwer, aber wir sagen den Bewerberinnen und Bewerbern dann auch immer, es gibt ja eine neue Chance. Das heißt ja nicht, dass sie nie Bundespolizistin oder Bundespolizist werden können. Dann bin ich vielleicht beim nächsten Mal noch etwas aufgeregter, aber ich werde diesen Fehler bestimmt nicht ein zweites Mal machen.
Okay. Ich habe noch was. Andreas, du hast gesagt, keine ausgelatschten Schuhen. Gibt es vielleicht noch so einen Tipp, weil das ist wahrscheinlich auch so eine Frage, die sich Bewerberinnen und Bewerber stellen. Soll ich besser eine kurze Hose anziehen oder eine lange Hose, gerade wenn es darum geht, diesen Pendellauf oder diesen, jetzt helft mir, Koordinationstest zu machen. Also gibt es da vielleicht Tipps, was besser ist?
Ja, ich empfehle grundsätzlich lange Kleidung. Weil die lange Kleidung nämlich den Vorteil hat auf den Hallenboden, dass man da etwas besser unter den Hindernissen durchgleiten kann. Das geht zwar mit kurzer Kleidung auch, hinterlässt aber manchmal böse Flecke an Knien oder Oberschenkeln oder sonst irgendwas.
Ja. Und ein, was muss ich auch noch sagen, das weiß ich aus eigener Erfahrung damals beim Einstellungstest, das ist das, was du angesprochen hast, diese Leistungen erfolgen alle indoor. Und also ich weiß noch, bei meinem Cooper-Test 12-Minuten-Lauf, das ist eine andere Hausnummer, ob ich das in der Halle laufe oder ob ich das draußen an der frischen Luft mache, weil diese Belastung ist eine ganz, ganz andere. Wobei man natürlich sagen muss, man muss dann auch weniger bringen an den Metern im Vergleich zu draußen.
Oder? Nein, das stimmt nicht.
Okay, müssen wir cutten.
Aber gut, dass du es ansprichst. Also der 12-Minuten-Lauf, das wäre jetzt das nächste gewesen. Und das ist in der Tat das, wo die meisten scheitern an diesem 12-Minuten-Lauf. Und einmal A, weil sie es eben unterschätzen, dass es in der Halle eine ganz andere Luft ist, wie es jetzt draußen ist. Und manchmal verzettelt man sich auch oder verzockt sich mit dem Zählen der Runden. Also so eine Hallenrunde, die ist 100 Meter und wenn ich 2400 Meter laufen muss beim männlichen Bewerber, 18 bis 29 Jahre, da kann es durchaus mal sein, dass ich mich um eine Runde verzähle und dann vielleicht auch verzock. Wenn ich draußen auf der großen Tatanbahn laufe, dann weiß ich muss 6 Runden laufen. Ja, und natürlich ist es eine körperliche Anstrengung und dann lässt eben vielleicht auch die Konzentration nach und dann denkt man dann eben, ich bin eigentlich fertig, ich habe meine 2400 Meter, ich habe alles easy geschafft und dann kriegt man gesagt, nein, es waren doch nur insgesamt 2250 Meter.
Also eigentlich nicht zocken, immer Vollgas.
Immer bis, Vollgas, ja. Ja. Mhm. Aber man muss auch sehen, es ist ein 12-Minuten-Lauf, den darf ich auch nicht zu forsch angehen. Also es gibt auch viele, die sprinten die ersten 200 Meter, so als wenn es um alles gehen würde. Und dann nach 200 Metern merkt man, okay, jetzt ist langsam die Luft raus, dann kommt Seitenstechen, dann fangen sie an zu gehen. Und wenn man einmal in diesem Modus drin ist, ich bewege mich nur gehend vorwärts und fange dann wieder an, langsam an zu laufen, dann wird es meistens nichts werden. Also lieber, und das kann man im Vorfeld ja auch trainieren, was weiß ich, eine halbe Stunde joggen gehen, alle 2-3 Tage, dann mit einem gewissen Tempo rein und das muss man dann eben versuchen, sich dann so anzueignen, dass man da mit einem schnellen, zügigen Tempo, aber nicht überpacen, dass man dann eben so einen Cooper-Test startet und versucht, diese 12 Minuten dann durchzuhalten. Natürlich, am Ende wird es wehtun. Das ist klar. Es ist nicht unmöglich. Also auch die Leistung für einen Cooper-Test, die sind, man muss das ja auch in Relation sehen zu dem, was ich in der Ausbildung brauche. In der Ausbildung brauche ich 2770 Meter, im Verfahren 2400. Das ist ja eine Sportplatzrunde nochmal zusätzlich, die ich in der Ausbildung bringen muss. Also sind die Voraussetzungen durchaus ja noch im Rahmen, aus meiner Sicht zumindest. Man darf es aber auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe so die Feststellung gemacht, dass der Sportunterricht an sich vielleicht in den Schulen so immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerät und auch so Teamsportarten und sowas, das hat sich irgendwie aus meiner Sicht zu früher alles so ein bisschen verschoben und vielleicht liegt da auch so ein bisschen das Problem drin, dass die jungen Leute eben nicht mehr diese Ausdauer, gut, bei 12 Minuten muss man vielleicht von Ausdauer reden, aber diese Bewegungsdrang haben, um diese 12 Minuten ordentlich dann auch absolvieren zu können.
Du sagtest ja, zwischendrin gehen, da wird es meistens nichts mehr. Aber ist es theoretisch erlaubt zu unterbrechen, zu gehen, vielleicht auch kurz stehen zu bleiben, oder ist das auch ein Ausschlusskriterium?
Ja, also wer stehen bleibt, bei denen gehen wir davon aus, es geht nicht weiter. Und dann werden die Meter aufgeschrieben, die der oder diejenige bis dahin gelaufen hat. Und wenn jemand zügig weitergeht, es kann ja durchaus sein, was ist, wenn einer ein Seitenstechen hat, das kann natürlich passieren, und dann sagen wir immer, dann gehen sie zügig weiter und setzen das Laufen so schnell als möglich wieder fort. Bedenklich ist dann natürlich, wenn dann jemand 10 Mal, 12 Mal, 13 Mal das Laufen unterbricht, um zu gehen ein paar Meter, dann hat er die falsche Strategie. Aber was heißt die falsche Strategie? Es gibt auch im Laufsport gibt's auch Run-and-Go-Taktiken, wo ich eben ein gewisses Tempo renne und anschließend eine Gehphase einlege. Und damit kann ich auch beispielsweise Marathon absolvieren oder sonst irgendwas. Also deswegen würde ich es an sich jetzt nicht unbedingt ganz schlecht finden. Aber es sieht natürlich ein bisschen merkwürdig aus.
Und wir hatten ja vorher so das Beispiel mit dem, ne, Rolle vergessen oder falsch um den Ball gelaufen. Aber man kann doch irgendwie auch ausgleichen, ne, wenn man bei einer Disziplin doch vielleicht etwas unter dem Limit war. Ist das möglich?
Ja, das ist möglich. Man darf eben nur keine Leistung haben, die mit 0 Punkten bewertet wird. Und 0 Punkte wäre beispielsweise, wie du angesprochen hast, die Rolle vergessen, Koordinationstest, und dann bin ich eben raus, dann habe ich eben dafür diesen Bereich 0 Punkte, dann ist das Verfahren zu Ende. Mhm. Aber wenn ich eben eine Leistung bringe, die nicht unbedingt dem Mindeststandard entspricht, kann ich die mit einer besseren Leistung in einem anderen ausgleichen. Mhm.
Das heißt, ich habe eine
etwas schwächere Sprintleistung gebracht, aber bei dem 12-Minuten-Lauf laufe ich dann 100 Meter beispielsweise mehr. Ohne jetzt genau die Zahl im Kopf zu haben, aber dann kann ich es entsprechend ausgleichen, das ist möglich.
Ja, und was halt auch viele irgendwie manchmal gar nicht auf dem Schirm haben, ist natürlich, dass diese 3 Disziplinen hintereinander kommen. Ja, ist ja richtig.
Das ist richtig.
Also, oder macht ihr da noch eine Stunde Pause dazwischen?
Nee,
oder so?
Also das, die beiden ersten Tests machen die Bewerberin separat mit den letztendlich mit den Bewertern. Das heißt, der Koordinationstest läuft, dann geben wir kurz Gelegenheit, kurz durchzuschnaufen, neu zu fokussieren auf den Pendellauf. Falls nochmal eine Frage ist, beantworten wir auch die Frage, und dann geht's zum Pendellauf. Dann schicken wir die Bewerber raus, weil diesen 12-Minuten-Lauf, den machen wir dann in der Gruppe. Hm. Das ist auch, glaube ich, besser. Also wenn ich alleine einen 12-Minuten-Lauf machen muss, ist das natürlich viel, viel schwieriger, wie wenn ich den in der Gruppe habe. Und ich finde es immer gut, wenn sich die Bewerberinnen und Bewerber gegenseitig auch ein bisschen anfeuern und dann auch nochmal loskommen, gib noch ein bisschen Gas. Also
man orientiert sich ja auch gern an einem anderen Läufer. Ne?
Genau, und es gibt ja auch Bewerberinnen und Bewerber, beispielsweise beim 12-Minuten-Lauf, die eben von Haus aus gute Läufer sind. Und da finde ich es immer schön, wenn die dann andere noch animieren, komm, hol nochmal alles raus, und die sowieso safe sind, dass sie den Sporttest schaffen, aber dann trotzdem andere animieren und motivieren, dass sie das eben vielleicht doch nochmal das Letzte aus sich rausholen. Und letztendlich kann jeder Meter entscheiden. Also ich kann ja auch im Bereich des 12-Minuten-Laufs eine etwas schlechtere Leistung haben, also unter Punkten oder sowas, und habe das vorher durch einen schnellen Pendellauf oder einen besseren Koordinationslauf Punkte erwirtschaftet.
Okay, also es kann nicht sofort dann alles vorbei sein, sondern das zählt dann am Ende natürlich auch das Endergebnis.
Genau.
Ja, Sporttest. Jetzt im Anbetracht der Zeit, ich denke mal, wir machen noch eine extra Folge mit dir auf alle Fälle zum Interview. Das ist so dieses Ding, wo alle so sagen, das ist so eine große Wolke. Was wird da gefragt? Wie muss ich mich da kleiden? Und allen drum und dran. Deswegen machen wir vielleicht mal weiter erstmal ohne das Interview in dieser Folge und erzähl uns doch einfach mal, was prüft ihr noch weiter?
Ja, also wenn der Sporttest dann gelaufen ist, dann kriegen natürlich alle die Gelegenheit, sich so ein bisschen der Körperhygiene zu betätigen, und dann treffen wir uns wieder im Lehrsaal.
Also Codewort duschen.
Ja, genau. Und dann werden wir die Ergebnisse bekannt geben. Diejenigen, die bestanden haben, bleiben dann natürlich im Lehrsaal, weil die kriegen dann einen Termin genannt, wo dann, was du angesprochen hast, das Interview oder das Bewerbergespräch dann stattfindet. Und die werden dann nochmal ein paar Belehrungen. Sie werden auch über ein paar Sachen belehrt, beispielsweise, du hattest es eben angesprochen mit den Tattoos oder mit Buß-, Strafgeldverfahren. Was ist, wenn jetzt in der Zwischenzeit was aufkommen sollte, verheim vom Auswahlverfahren, wird geblitzt. So, wie reagiere ich? Und da werden die jungen Bewerberinnen und Bewerber eben halt nochmal ein bisschen gebrieft, dass sie entsprechend auch wissen, wie sie reagieren sollen. Ja, und dann.
Ach, im Übrigen, ganz kurz. Das ist übrigens auch eine gute Gelegenheit, wer vielleicht vorher bei den Bewerbungsunterlagen ein bisschen geflunkert hat und vielleicht nicht ganz ehrlich zu uns war und an dieser Stelle nach der Belehrung zu einem Kollegen oder einer Kollegin vom Auswahldienst mal hingeht und sagt, da wäre doch noch was. Das wäre ein guter Zeitpunkt. Weil dann sind wir auch meistens ein bisschen milder, wenn es dann nicht irgendwas Schlimmes war, als wenn wir es dann irgendwann später über die Polizeiauskunft erfahren und mitbekommen, wir wurden richtig angelogen. Also ne, manchmal kann man vielleicht nicht so richtig über seinen Schatten springen. Also auch da wirklich die Bitte beim Auswahldienst, das ist nochmal die Gelegenheit, richtig ehrlich zu sein, ob man vielleicht vorher doch was unterschlagen hat oder vergessen. Manchmal vergisst man es ja auch einfach.
Ja, weil du gerade angesprochen hast, Polizeiauskunft, das ist auch noch eine Sache, die in diesem Zeitraum dann angesprochen wird, auch die Auskunft bei anderen Nachrichtendienstsystemen. Dafür müssen die Bewerberinnen und Bewerber unterschreiben. Oder wenn sie minderjährig sind, müssen das dann eben entsprechend Eltern unterschreiben, dann werden eben auch die Auskünfte eingeholt. Deswegen bringt es nicht, wenn man da nicht ehrlich ist, weil.
Danke, Andreas, ja.
Wir bekommen es dann sowieso raus. Und wenn man dann erstmal so in dieser Sparte drin ist, man hat vielleicht ein bisschen geflunkert, weil man sich vielleicht geschämt hat oder aus welchen Gründen auch immer. Aber das hat dann immer so einen kleinen negativen Touch.
Ja, das hat ein Geschmäckle, ne? Ja. Also, wir werden nicht gerne angelogen, weil.
Und wir haben ja im mittleren Dienst das Diktat, das haben wir, glaube ich, recht ausführlich auch behandelt. Im gehobenen Dienst ist es ja der Aufsatz, das macht ihr auch bei euch, oder?
Ja, der gehobene Dienst ist im schriftlichen Teil zweigeteilt. Da gibt es zunächst den Intelligenzstrukturtest, den IST, kurz genannt. Damit starten wir. Das ist so ein Ankreuztest, Multiple-Choice-Verfahren und auch Aufgaben, wo man Zahlen hinschreiben muss, weil es eben Rechenaufgaben sind, aber überwiegend ist es ein Ankreuztest. Und wenn man den geschafft hat, dann gibt es einen zweiten Teil des schriftlichen Tests, das ist dieser Aufsatz. Das ist ein einstündiger Aufsatz zu einem gesellschaftspolitischen Thema, wo man allerdings auch zwischen drei Themen immer aussuchen kann und auswählen kann, welches einem am besten liegt. Auch da sage ich immer, es gibt ein Thema, über das kann man immer was schreiben.
Und das sind ja auch Themen, also einerseits man hat drei zur Auswahl und meistens ist es doch so, das sind doch Themen, wo man jetzt auch von einem Abiturienten erwarten müsste, dass er sich am Abendessentisch mit der Familie über dieses Thema aus, selbst ohne dass er eine Quelle hat oder so, aus seinem Wissen heraus unterhalten könnte. Hat man eine Quelle vielleicht auch manchmal mit dazu?
Ja, eine Quelle. Ich kann von den Möglichkeiten oder von den Themenauswahl kann man sagen, dass eigentlich eins immer dabei ist, was relativ aktuell ist. Also jetzt die letzten Jahre hatten wir dann Digitalisierung, Corona-Pandemie, Ukraine-Konflikt. Also da war immer irgendein Thema, was relativ aktuell war oder WM in Katar, wo es da jetzt vor kurzem so ein paar Diskussionen gab. Aber dann ist auch immer so ein Thema, was relativ allgemein gehalten ist. Beispielsweise Gewalt an Schulen. Ja, also worüber man relativ schnell seine eigene Meinung darüber hat und das dann in Pro-Kontra-Argumente fassen kann. Aber wie du schon sagst, das ist eigentlich so, mehr so ein Thema, ich habe eine Schlagzeile und dann könnten wir uns darüber unterhalten. Ob ich dann jetzt immer der Fachmann oder die Fachfrau für das Ganze bin, das muss ich ja nicht. Ich muss ja nur ein Thema erörtern oder kritisch beleuchten. Und das schließt ja auch in der Regel dann mit meiner eigenen Meinung dann ab. Und die ist ja nun mal frei.
Und man findet ja immer Pro- und Kontra-Argumente für dieses Thema.
Ja.
Andreas, kannst du vielleicht noch was zur Bewertung sagen von diesem Aufsatz? Also wir haben ja gerade gehört, inhaltlich muss schon was vorhanden sein. Wie sieht es denn aus? Wir hatten es bei dem Diktat, Rechtschreibung, Lesbarkeit. Auf was achtet ihr denn alles?
Wir achten da den Auswahldiensten eigentlich wenig drauf. Wir sagen denen natürlich, Rechtschreibfehler vermeiden, aber wir korrigieren die nicht. Diese Arbeiten, die für die Bewerbung gehobenen Dienst geschrieben werden, diese Aufsätze, die werden in Lübeck zentral korrigiert von Fachoberschullehrerinnen, von Fachoberschullehrern, die dafür entsprechend auch ein Studium haben, die das entsprechend auch besser auswerten können. Ist auch gut so, dass es so ist. Das ist natürlich auch eine große Arbeit, aber das wird dann eben von da oben aus, von Lübeck, da oben sage ich ja, weil wir hier im Süden der Republik, neben mitten in der Republik sind, das wird eben dann in Lübeck oben korrigiert.
Das heißt aber, Rechtschreibung muss auch sitzen. Also ist, ja. Man darf jetzt nicht, anders als beim mittleren Dienst, tausende von Fehlern haben.
Nein, also da kann man sich vielleicht ein bisschen daran orientieren, wie es auch in der Schule war. Da gab es ja auch bei Aufsätzen Erörterungen, wenn man die geschrieben hat, einen gewissen Fehlerquotienten. Und wenn der eben zu hoch ist, dann kann man eben bis zu einer Schulnote dann abziehen.
Okay. Ja, ich glaube, das war erstmal ein guter Überblick. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert natürlich, auch noch das Interview, ne, was da drin stattfindet. Und das werden wir auf alle Fälle in der nächsten Folge mit unserem Gast hier, Andreas vom Auswahldienst, besprechen. Erstmal bis dahin vielen, vielen Dank schon mal für den kleinen, aber doch intensiven Einblick in dieses Auswahlverfahren. Und mir bleibt einfach nur noch zu sagen, wie könnt ihr euch bewerben? Natürlich jederzeit auf komm-zur-bundespolizei.de. Ja, da könnt ihr euch für den mittleren und den gehobenen Dienst bewerben. Und dort findet ihr natürlich auch, Andreas hat es angesprochen, in der Mediathek ganz, ganz viele Möglichkeiten, um euch eben schon im Vorab, ohne dass ihr euch ein Buch kaufen müsst oder irgendwas, auf dieses Auswahlverfahren vorzubereiten. Vielen Dank, Andreas, ja, dass du jetzt schon mal da warst.
Sehr gerne.
Und wir freuen uns auf den zweiten Teil mit dir und wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend.
Egal, wo ihr uns gerade hört.
Tschüss. Macht's gut.
Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.